Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Kevin und hat eine wirklich haarsträubende Beziehungsgeschichte. Und wir versuchen herauszufinden, wie Kevin lernt, seine Gefühle zu fühlen und nicht immer wegzubasteln. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Kevin.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich umso mehr, dass du dran geblieben bist, weil ich habe nämlich gesagt, Kevin, bitte guck in die Stories. Da werden immer spontan Plätze frei.
Ja.
There you are.
Ja, hier bin ich und ich freue mich auch sehr, hier zu sein und dass ich auch dran geblieben bin und dass es jetzt endlich geklappt hat. Zwar super spontan, aber ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Ja.
Und worüber ich mich auch sehr freue, ist dein Beruf, weil das wäre nämlich mein, also seit ich klein war bis ich verstanden habe, man muss Geld verdienen, war das mein Traumberuf. Du wirst nämlich Tierarzt.
Ich werde Tierarzt, ja. Ich bin jetzt am Ende des Studiums. Ich habe nur noch ein Semester, also praktisch nur noch Prüfungen jetzt. Und dann
ja,
bin ich fertig.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Job anstrengend ist, aber auch richtig schön.
Mhm.
Leider muss man ja mit Frauchen und Herrchen auch noch rumdealen. Das ist wahrscheinlich das Ätzende.
Oder? Ja, das stimmt. Also das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber ich habe schon gelernt, damit umzugehen und ich glaube, das wird schon ganz gut klappen. Ansonsten müssen die Leute halt draußen bleiben. Dann nehme ich mir nur das Tier mit rein und dann ja, gab ja zu Corona-Zeiten war es ja auch so. Da mussten wir dann auch die Leute ein bisschen separieren und dann die Leute so.
Ja, ist praktisch.
Ist schon ja, manchmal ganz praktisch.
So, da findet man irgendwas, was gerade gemacht werden muss. Viel Strahlung.
Ja, das stimmt. Ja, es ist manchmal wirklich nicht so einfach gewesen. Also es gibt immer Leute, die halt, gerade wenn es so schwierige Fälle sind, das ist immer sehr emotionengeladen und emotionsgeladen, dann ist es halt immer nicht so einfach. Aber da muss man dann halt trotzdem irgendwie so ein bisschen die Balance finden. Und ich denke mal, das geht schon.
Naja, zumal das ja auch Kinderersatz ist für viele. Ne?
Ja, das ist halt ein Riesenproblem. Kinderpartnerersatz, das wird immer schlimmer und da ist so verhaltenstechnisch gerade bei so kleineren Hunden, ist Katastrophe.
Weil die nicht erzogen werden.
Mhm.
Ich habe, und dann kommen wir gleich zum Thema.
Ja.
Mein Tierarzt hat mal gesagt, ich habe Golden Doodle.
Ja, ich weiß.
Er sagte, Golden Doodles sind das Geschenk der die Entschuldigung der Natur für Shiba Inus.
Mhm.
Und dann habe ich mal einen Shiba Inu gehört, der vor uns drin war und dachte, ja, jetzt verstehe ich das.
Ja. Ja, sind aber trotzdem auf jeden Fall tolle Tiere.
Ja, ja, klar.
Ja, ich habe einen Australian Shepherd.
Ah ja, okay.
Ist auch nicht so lustig, war auch der letzte wahrscheinlich. Also ist schon sehr anstrengend.
Drama, Baby.
Ja, total.
Ja.
Ja.
Na gut, apropos Drama, lass uns über dein Leben reden.
Ja, wird sehr, vielleicht sehr spannend. Es gibt eigentlich sehr viel, worauf man reden könnte. Ich könnte auch wahrscheinlich jetzt 3-4 Stunden drüber reden, aber ich habe versucht, das mal ein bisschen so, oder ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen.
Ja.
Ja, worum geht es eigentlich? Bei mir ist so das zentrale Thema eigentlich Dating. Hinzu kommt dann, dass ich homosexuell bin. Also das ist halt, das macht das Ganze nicht einfacher, um ehrlich zu sein. Es gestaltet sich bei mir schon relativ schwierig, weil ich weiß, ich bin noch in Therapie und habe da schon sehr viel jetzt aufgearbeitet und sehr viele Muster auch gesehen und weiß da, dass ich da einige Baustellen habe und dass es echt schon auch mich nervt. Und das ist aber, ich sehe halt einfach, dass es da schon auch einen großen Schritt weitergekommen, dass ich einen großen Schritt weitergekommen bin, aber immer noch nicht da, wo ich gerne wäre. Und das hat sehr, sehr viele Sachen mit meiner Kindheit auch zusammenhängen. Und ja, ich denke mal, das ist halt so das Ding, worüber ich heute gerne reden möchte. Das ist einfach da, dass ich immer noch so Leute anziehe, die für mich definitiv nicht gut sind. Ich habe aber auch schon, weil ich ja deinen Podcast schon sehr lange verfolge, auch dann bewusst Männer getroffen, die jetzt nicht, wo ich mir nicht vorstellen könnte, okay, gut, das wäre jetzt was für mich, damit ich einfach die Übung habe. Habe das dann aber auch schnell wieder abgebrochen, einfach aus dem Grund, weil ich das ein bisschen unfair finde, den Personen gegenüber. Es war nämlich teilweise so, dass die dann relativ schnell mehr Gefühle oder so entwickelt haben für mich und ich hatte das ja gar nicht, weil ich hatte das halt wirklich nur als Übung genutzt. Da fand ich das dann halt immer ein bisschen unfair, dann den Leuten dann so vor den Kopf zu stoßen, weil ich ja nicht das Gleiche gefühlt habe.
Kurze Zwischenfrage.
Bitte.
Sinn und Zweck dieser Übung, also wenn ich sage, datet auch mal außerhalb eures Typs, eures Musters, ist ja nicht irgendwelche Leute zu daten und dann zu sagen, nee, also ich stehe gar nicht auf blond oder was weiß ich, sondern festzustellen, was in dir selbst passiert. Wenn nahezu jeder, der nicht deinem Typ entspricht, ja, verallgemeinert gesprochen, in dir eine große, nee, auf gar keinen Fall Reaktion auslöst, wäre das natürlich auch ganz spannend zu beobachten und an welchem Punkt du sagst, Mama hoch, auf gar keinen Fall.
Mhm.
Und unfair wäre es erst dann, wenn du sagst, ich will eine Beziehung und es gar nicht so meinst. Weißt du?
Mhm.
Dating ist erstmal Augenhöhe eigentlich.
Mhm.
Wir probieren, was wird.
Ja gut, da ist schon häufig das Problem. Gerade in Berlin hier ist Katastrophe.
Warum?
Ja, es gibt halt irgendwie keine Leute mehr, die oder keine Männer mehr, die wirklich auch was Ernsthaftes wollen. Also das ist, erstmal steht bei jedem im Profil, wenn man so auf Tinder ist. Also ich habe nur noch Tinder. Das so, weiß ich noch nicht, steht da immer als erstes so.
Das
also
heißt,
du kannst ja auswählen.
Ja.
Ja, dann da stelle ich mir schon die Frage, was machst du dann auf einem Dating-Format, wenn du nicht weißt, was du eigentlich suchst, so. Gut, kann ja jeder für sich irgendwie auch selber rausfinden, aber ich finde es dann halt immer schon ein bisschen schwierig. Und das meiste, was sich halt dann rauskristallisiert, ist halt im Laufe der Zeit dann, dass es halt eben den meisten nur um Sex geht und die aber keine tieferen Bindungen suchen. Und da ist halt dann bei mir schon, also ich merke das relativ schnell, wo in welche Richtung wir uns da bewegen, weil ich einfach auch mittlerweile weiß, dass ich relativ gut Menschen einschätzen kann. Da bin ich dann halt schnell raus. Da habe ich dann, also das suche ich ja nicht und das ist jetzt für mich das nicht das, was ich gerne hätte.
Aber also, all meine schwulen Freunde sind in Beziehung.
Mhm. Ja, meine Therapeutin sagt das auch immer.
Ja, gut. Also ich glaube fest daran,
ja,
dass es homosexuelle Männer gibt, die Liebe suchen. Die Frage ist, warum findest du sie nicht?
Genau, das ist, warum kommen die nicht so in meine Richtung gelaufen? Ja, das ist, also irgendwas wird da noch, ich habe wahrscheinlich irgendeine Ausstrahlung, die das halt, die falschen Leute immer noch anzieht, doberweise.
Ausstrahlung?
Ja.
Ich glaube, vielleicht ist deine Brille ein bisschen verschmiert.
Also ich glaube, dass es schon auch ein bisschen dann mit meiner Kindheit einfach zusammenhängt, weil ich glaube, dass ich einfach eine sehr große Sehnsucht habe nach in Nähe und nach Liebe, weil ich das halt als Kind einfach gar nicht bekommen habe.
Mhm.
Und ich glaube, dass es dann, dass ich das nach außen hin vielleicht so arg ausstrahle, dass es zu viel ist für viele Leute. Allerdings wäre es ja so, dass für den Richtigen das ja nicht zu viel wäre, aber ja.
Genau, also das kennen Frauen ebenso, wenn man so eine Bedürftigkeit ausstrahlt.
Mhm.
Ich will aber, dass du es jetzt bist und gleichzeitig darunter liegt, das muss man gar nicht aussprechen, sondern das spürt man ja.
Mhm.
Du musst mich retten und du musst eigentlich dafür sorgen, dass mein Leben jetzt endlich besser wird oder dass ich das bekomme, was ich nie bekommen habe. Ist das so viel Verantwortung, dass die Leute sagen instinktiv, puh, das ist mir ein bisschen viel. Sex ist okay, Beziehung lieber nicht. Weil die Aufgabe, die dahinter wartet, ja, gefühlt so groß ist, das kann ja auch kein einzelner Mensch bewerkstelligen.
Mhm.
Der einzige Mensch, der es machen kann, bist du selbst.
Ja.
So.
Ja, ist ja auch niemand dafür verantwortlich, mich zu retten. Das sollte ich ja schon irgendwie selber schaffen. Ja, aber das ist halt schon so ein großes Ding, weil das, ich denke mal, ist halt auch so ein Selbstwertthema mit dabei einfach. Weil ich habe einfach diese tiefe Überzeugung, gut genug zu sein, einfach nicht. Also die fehlt mir einfach.
Ja.
Und ich habe halt einfach auch das Ding, so ich rational erkenne ich sehr viele Sachen und weiß das auch alles, aber so auf emotionaler Ebene kommt da irgendwie gar nichts an. Und da arbeite ich auch immer noch dran, aber irgendwie wird das irgendwie nicht besser. Das ist schon, finde ich, ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja.
Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich das genauso hatte.
Mhm.
Und ich habe wirklich, also es sind dann schon Leute kleben geblieben, mehr oder minder, aber es war jetzt aus heutiger Sicht keine Beziehungen oder waren keine Beziehungen, auch wenn die Jahre gingen, wo ich gesagt habe, es war richtig und gut für mich,
mhm,
ne? Oder für die. Ja. Und wie ich es geschafft habe, mich daraus zu entwickeln, ist tatsächlich ganz wie Therapie, logischerweise. Erstmal verstehen, woher es kommt, wie meine Mechanismen aussehen, wo sich das zeigt, wie sich das anfühlt und wie ich dann reagiere in so einer Situation, wo ich mich zum Beispiel, wo ich Ablehnung erfahre oder gefühlte Ablehnung, das ist ja häufig ganz viel Projektion. Und dann mir Stück für Stück zu beweisen, aber das war auch nicht so ein richtig bewusster Akt teilweise, dass ich mich selbst tragen kann. Und da gibt es so ein Werkzeug, das habe ich auch schon mal erwähnt, diese Selbstwirksamkeit, also sich selbst treu bleiben in Tat und Wort und Gefühl vor allen Dingen. Und es ist unheimlich kleinteilig. Also man kann jetzt nicht sagen, wir machen diesen 10-Punkte-Plan und zack, bist du durch. Aber ganz wichtig ist, das Gefühl, was solche Situationen auslösen, wirklich zu integrieren und nicht versuchen wegzudrücken und zu sagen, ich date einfach weiter, irgendwann wird es schon besser gehen, sondern diese Wunde, die sich da öffnet, von innen aus heilen zu lassen. Mhm. So, sind wir wenigstens im Medizinischen.
Ja, das ist einfach für mich immer sehr schwierig, weil ich weiß, dass ich mich oft sehr klein mache, obwohl ich weiß, dass ich schon eigentlich viel erreicht habe, aber ich kann das einfach nicht anerkennen.
Hast du ein Beispiel dafür?
Das ist halt ganz oft in so Alltagssituationen einfach auch, dass ich dann, wenn irgendwie mir jemand sagt, dass ich, ja, weiß ich nicht, irgendwie schon wirklich viel geschafft habe, auch durch meinen Beruf, den ich ja jetzt studiere und dann vorher ja schon die Ausbildung auch gemacht habe und dann auch meine Therapeutin, die mir dann sagt, so ja, das ist ja eigentlich schon richtig viel und sie haben auch sehr viele starke Seiten. Erstmal fühle ich das einfach nicht.
Mhm.
Und zweitens kann ich dann, ich sage dann immer so, ja, finde ich jetzt nicht, kann ich gar nicht, sehe ich gar nicht. Also für mich ist das einfach nix. Also ich kann das überhaupt nicht wahrnehmen. Und ich denke mal, das liegt halt auch so gerade so an meinem Vater früher. Der war Alkoholiker. Ja, das ist bei dem natürlich dann auch immer schön in die Aggression umgeschwungen. Und der hat auch immer mit Schmerzmitteln dann, weil man sagt so Malocha war er immer. Und hat sich dann immer voll mit Schmerzmitteln gepumpt, damit er halt weiterarbeiten kann. Hat dann weiter gesoffen. Und ja, heute hängt er an der Dialyse und ich glaube, lange hat er auch nicht mehr.
Habt ihr noch ein Verhältnis?
Nee, gar nicht. Ich habe komplett zu meinen Eltern den Kontakt abgebrochen, schon sehr lange. Also das...
Ich finde das überhaupt nicht schlecht.
Ja, also ich komme damit auch richtig gut klar. Also mich stört es überhaupt auch gar nicht.
Hast du Geschwister?
Ja, zwei kleinere. Ich bin der Älteste. Ja.
Und sind die noch da?
Zu meiner Schwester habe ich noch Kontakt, zu meinem Bruder nicht.
Aber leben die noch bei den Eltern?
Nee. Okay. Also mein Bruder wohnt über meiner Mutter, soweit ich weiß. Aber meine Schwester ist auch ausgezogen.
Mhm.
Die ist die Kleinste aber auch. Ja.
Okay, und die ist okay so?
Nee, da ist auch einiges im Argen.
Also ihr seid alle drei mit beiden Eltern zusammen aufgewachsen?
Ja. Jein. Also die haben sich relativ früh getrennt. Ich weiß gar nicht, wie alt meine Schwester da war, als die sich getrennt haben. Aber es war auf jeden Fall, da war die noch sehr, sehr klein. Und mein Vater hatte dann auch relativ schnell eine neue Frau. Da muss ich aber auch sagen, da hat er wirklich einen Glücksgriff gelandet, weil seitdem er die hat, ist er schon ein ganzes Stück anders geworden. Also da ist er auch viel offener geworden und hat das Trinken, glaube ich, nicht unbedingt dran gegeben, auch wenn sie es immer wollte, aber er hat es schon ein bisschen reduziert gehabt dann. Und er hat auch schon, glaube ich, sich selber so ein bisschen mehr wahrgenommen dann in dem, als er dann mit ihr zusammen war. Das war schon, hat man schon gemerkt, dass ihm das gut getan hat, auf jeden Fall.
Die sind auch noch zusammen?
Die sind noch zusammen, auf jeden Fall, ja.
Und sie hat keine Kinder?
Sie kann keine Kinder bekommen, leider. Ja.
Und deine Mutter?
Meine Mutter, also ich weiß nicht, ob sie heute einen Partner hat. Ich habe mit Ende 17 bin ich ausgezogen, also da habe ich bei meiner Mutter gelebt noch. Und das war für mich echt eine Riesenkatastrophe. Also ich habe da echt gedacht, irgendwann, ich habe auch zwischendurch Phasen gehabt, da habe ich echt gedacht, so, ich packe das alles nicht mehr. Dann bin ich mit Ende 17, habe ich dann gesagt, so, da war ich mitten in der Ausbildung und da habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, ich muss hier raus. Das geht nicht, weil die so einen Psychoterror betrieben hat. Da habe ich auch mit meinen Geschwistern bei meiner Mutter halt noch gewohnt. Und wir hatten so eine Etagenwohnung. Ich hatte dann praktisch oben eine Etage mit einem Zimmer für mich alleine und musste aber ja trotzdem so für Küche und Badezimmer halt nach unten gehen. Und dann gegen dem Ende ist es so schlimm gewesen, dass sie dann die Küche abgeschlossen hat. Ich kam nicht mehr in die Küche. Ich habe ja Badezimmer abgeschlossen, konnte ich auch nicht mehr nutzen. Ich hatte dann so ein kleines Gästebadezimmer. Da gab es halt nur kaltes Wasser und ein WC. Dann hatte sie mir alle Spiegel entwendet, die ich hatte. Ich hatte damals lange Haare und hab die halt dann geglättet und weiß ich nicht, ich war immer schon so ein bisschen modisch affin und hatte halt einfach Lust auch da drauf. Und sie fand dann immer, dass ich zu eitel wäre und hat mir dann meine Glätteisen geklaut dreimal und sowas. Hat sie alles dann entwendet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, halte ich nicht mehr aus, ich muss hier raus. Ja, und dann bin ich halt erst zu meiner Oma gezogen und habe dann aber relativ schnell auch eine eigene Wohnung dann gehabt. Aber ich musste ja trotzdem alles komplett selber finanzieren in der Ausbildung. Das ist halt auch nicht mal eben so gemacht.
Ich hoffe, dass du schweinestolz auf dich bist.
Ja, nee. Das ist schon das Problem. Ja.
Geile Sau.
Ja, das ist schon, ich muss immer alles selber irgendwie machen. Ich habe schon damals, wo die noch zusammen waren, auch da war das, also das Umfeld war einfach immer ein super unsicheres. Ich musste mich immer irgendwie versuchen anzupassen. Und ich hatte einfach ja auch nie so wirklich das Gefühl von Nähe bekommen, einfach irgendwo. Und das ist halt super schwierig, wenn man so in so einem Haushalt aufwächst, wo man nie weiß, was als nächstes passiert. Ne? Ja. Das ist echt Katastrophe. Also man steht auf und dann weiß man schon nicht so, wie ist sie heute gut drauf, meine Mutter, oder ist es heute schon wieder Katastrophe?
Hat die dich auch geschlagen?
Nee, mein Vater aber.
Mhm.
Der auf jeden Fall.
Ich sag so, Nee, entschuldige.
Ja.
Ja.
Nee, nee, meine Mutter nicht. Nee, die hat einfach nur verbal
dich runtergemacht. Ist sie geschlagen worden von ihm?
Nee, soweit ich weiß nicht.
Und hat sie deine Geschwister ebenso behandelt?
Ja.
Ja, scheiße. Ich verstehe immer nicht, warum solche Leute Eltern werden, aber die verstehen es natürlich selber auch.
Ja.
Gut, dass du ausgezogen bist.
Mhm.
Und wahnsinnig beeindruckend, dass du dich da so... Also, wow.
Ja, meine Therapeutin sagt auch immer so, dass es schon erstaunlich ist, dass ich so geworden bin, wie ich jetzt bin.
Oh ja, und weil's hätte auch und einfühlsam. Und
in eine andere Richtung gehen können.
Toll.
Ja.
Haben die Probleme gehabt mit deiner sexuellen Orientierung?
Mein Vater ja, meine Mutter nicht.
Weil ihr sowieso alles egal ist.
Ja, genau das habe ich nämlich auch gedacht tatsächlich. Nee, mein Vater, der war schon immer so, alles was so Homosexualität betrifft, ist ganz schwierig, weil es halt nicht die Norm. Und da war es halt schon, aber der hat das irgendwann dann auch akzeptiert und hat mich dann auch schon angenommen. Also das war schon, das kann man ihm auch eigentlich hoch anrechnen, muss man sagen, dass er sich dann doch da, dass er mich dann akzeptiert hat.
Also das eigene Kind zu lieben, wie es ist, sollte eigentlich das Leichteste der Welt sein.
Ja gut, stimmt auch wieder.
Also ganz ehrlich.
Ja, ja, bei meinem Vater war halt auch immer, das ist so, für meinen Vater war ich immer nur gut genug, wenn ich was geleistet habe. Also dass er sich damit brüsten konnte bei anderen. Ansonsten war ich halt immer...
Hat der Abitur geschafft?
Nee, ich bin der Einzige und Erste aus unserer Familie, der überhaupt studiert. Ja. Hat bis jetzt keiner. Ja, und ich studiere, ich habe auch kein Abitur gemacht, by the way. Also, ich studiere ohne.
Okay. Mhm. Und das geht, wenn man erst eine Ausbildung macht?
Ja, Ausbildung und Berufserfahrung muss man dann, dann kann man.
Ja,
gut. Ja, braucht seinen studienrelevanten
Beruf. Scheißegal, du wirst Tierarzt. Ja, also, wie man das macht.
Wie man es macht, ist im Endeffekt egal, ja.
Ja, und du tust was Gutes.
Ja.
Und ja. Na egal, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu unsachlich werde, weil mich solche Sachen auch persönlich dann, also aus meiner Kindheitserfahrung, so wütend machen, stellvertretend, weißt du, weil es so gemein ist, was Kinder alles ertragen müssen, bloß weil die Leute ihren Scheiß nicht im Griff haben.
Ja. Ja, es ist alles nicht so einfach. Ich habe auch zum Beispiel so an die Kindheit überhaupt wenige Erinnerungen noch, also so gute. Kaum noch ist auch so ein Trauma-Response dann wieder. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Und ich finde es halt so schade, dass man einfach so, dass ich an meine eigenen Gefühle irgendwie so schlecht rankomme. Also es ist schon auf jeden Fall viel besser geworden. Ich glaube, vielleicht hängt auch vieles mit meiner Ex-Beziehung zusammen. Das, ja.
Lass uns mal ganz kurz bei den Gefühlen und so weiter bleiben. Mhm. Weil egal, was als Beziehung on top kommt, natürlich seine Wurzel dort findet.
Mhm.
So. Und wenn du so aufwächst, wie du aufgewachsen bist, speziell mit suchtkranken Eltern, ist es ja ein Leben auf Eierschalen.
Ja.
Du gehst ganz vorsichtig und versuchst, dich so unsichtbar wie möglich zu machen. Und das, der größte Schutz, den man sich da geben kann als Kind, ist, so wenig die Gefühle wahrzunehmen wie möglich, weil es sonst unerträglich wäre.
Mhm.
Gleichzeitig wird es einem natürlich auch abtrainiert, weil egal, was du sagst oder tust, es sowieso weder richtig noch gut ist.
Ja.
Und darum bist du grundsätzlich falsch. Mhm. Mit der Default-Einstellung gehst du ins Leben.
Ja, leider. Mhm.
Genau. Und daraus muss man sich so Stück für Stück rauspellen.
Mhm.
Um beim Eierschalenbild zu bleiben, halt nochmal schlüpfen.
Mhm.
Wie so ein Küken. Wir haben ja eben schon besprochen, wie gern du Vögel magst, bevor das Mikro anging. aber so ungefähr.
Ja.
Du bist jetzt ein Küken. Oder wie heißen Küken, kurz bevor sie sich durchpicken? Sind das dann auch schon Küken?
Ja.
Okay, also Küken, ein Löchlein in der Schale.
Dip. Ja. Also falls es jetzt anders sein sollte und jemand das anders sieht, kann er das auch gerne sagen, aber ich bin da leider raus. Also mit Vögeln ist schwierig.
Ja, Vögel sind grundsätzlich
ja
gut. Ja, aber Hühner finde ich zum Beispiel auch gruselig.
Ja, Hühner sind, ja, aber die sind toll.
Ich weiß, die haben auch beste Freunde und
ja.
So. Ja. Mhm. Ja, aber diese Deckel und so. Naja, jedenfalls dieses sich selbst nicht wahrnehmen können, haben all diese Kinder, die unter diesen Umständen groß geworden sind. Also das Gute ist, du bist überhaupt nicht alleine. Es gibt Millionen, die dieselbe Erfahrung haben. Unter anderem ich.
Mhm.
Ja. Und ich habe nie verstanden, welche Menschen, welche Entscheidungen und so gut für mich sind. Weil es hat immer nur wehgetan.
Mhm.
Und ich dachte immer, okay, ich bin immer noch nicht richtig, weil sonst würde das ja funktionieren, ohne zu verstehen, dass ich die völlig falschen Leute ausgewählt habe.
Mhm.
Was war mit deiner Ex-Beziehung? Mhm. Wer war es? Wie lange ging es? Woher hast du
Das ist wirklich eine große Vollkatastrophe gewesen. Also es war meine zweite Beziehung. Ich habe erst zwei gehabt tatsächlich in meinem Leben, weil die zweite und letzte Beziehung war nämlich 10 Jahre.
Wie alt bist du jetzt?
Ich werde jetzt 31.
Mhm.
Ich habe den mit, ja, Ende 17, kurz bevor ich ausgezogen bin, haben wir uns kennengelernt. ja, das war so eine Internetbekanntschaft erst. Und
wie alt war der?
Der war zu dem Zeitpunkt 23, glaube ich. Mhm. Ja, müsste in dem sein. Und ja, das war einfach schon wieder, also wenn man es rückblickend betrachtet, war es eigentlich logisch, dass das nach hinten losgeht. Aber gut, so schlau war ich ja damals halt nicht. Und ich habe halt irgendwie ja nach irgendwas gesucht, was mir das gibt, was ich halt, was mir fehlt, logischerweise. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das waren sehr anstrengende 10 Jahre. Er ist auch ungeoutet gewesen, bis heute, glaube ich. Oh boy. Also ich weiß nicht, ja.
Wie konntet ihr denn dann leben?
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Wer mir auf Instagram folgt, der wird es natürlich schon mitbekommen haben. Die Teenager zu Hause, 3 an der Zahl, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ständig wollen sie irgendwas essen. Und weil sie ein bisschen kochfaul sind und ich nicht immer Lust habe, ausgiebig zu kochen, habe ich eine Lösung gefunden, die allen schmeckt und alle glücklich macht. Und das ist das vegane Pesto Verde von Koro. Das kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Schmeckt lecker, geht schnell, macht alle satt. Und wenn du das auch mal testen möchtest oder viele, viele andere Sachen von Koro, die nämlich lecker und lecker und lecker miteinander kombinieren und auch ganz viele andere tolle Sachen machen, nämlich zum Beispiel durch Großpackung weniger Verpackungsmüll produzieren, dann habe ich einen Code für dich. Du kannst jetzt dauerhaft 5% auf das gesamte Sortiment sparen mit dem Code PAULALIEBT. Alles groß, alles zusammen. Und den Link und alle weiteren Infos findest du natürlich in den Shownotes. Das war die Werbung.
Naja, Fernbeziehung.
Und dann habt ihr euch ab und zu gesehen?
Ja, ist eigentlich fast jedes Wochenende dann bei mir gewesen.
Aber du hast keine Zärtlichkeit bekommen in der Öffentlichkeit, eine Anerkennung?
Doch, das schon, bei mir schon.
Aber nur in seiner Stadt?
In seiner Umgebung wusste es ja keiner. Und er hat
der Arme,
auch,
also ja, was für ein schlimmes Leben.
Ja, also hat er ja auch selber gewählt, selber schuld auch, ja, im Endeffekt. Ja. Aber er wohnt auch noch zu Hause bei seinen Eltern.
Jetzt dann, noch, der ist Mitte 30.
Ja, weiß ich nicht, ob er da immer noch, wo ich habe ja keinen Kontakt.
Ach so, aber also, damals.
Damals hat er dann noch, ich glaube auch nicht, dass er es jemals geschafft hat, auszuziehen. Also dazu ist er mit seinen Eltern zu eng, obwohl die sich auch nur bekriegt haben die ganze Zeit. Und ich fand es auch immer sehr witzig, wenn ich mit ihm telefoniert habe, dann hat immer seine Mutter im Hintergrund gebrüllt, dass er irgendwas machen soll. Fand ich auch immer sehr witzig. Aber ja, das war schon, also das Ende war für mich extrem traumatisch, muss ich sagen. Weil ich habe ja in diesen ganzen 10 Jahren... ja auch schon relativ viel mitgemacht und habe mich dann ja auch ziemlich darauf eingelassen, wo ich zwar schon aber glaube, dass ich den Mensch an sich, glaube ich, nie wirklich geliebt habe, sondern dass es einfach nur so eine Bestätigung von Mustern war die ganze Zeit. Und ja, ich meine, jeder weiß ja, dass das auch so ein bisschen Biochemie dabei ist. Und Disclaimer, ich mag Biochemie nicht, also Studium ist auch eine Katastrophe gewesen. Ich bin durchgekommen, aber trotzdem, Biochemie ist Katastrophe.
Hatte ich im Abitur. Und unser Biolehrer hat gesagt, Leute, es tut mir so leid,
ja,
dass er die Klausur rausgebracht.
Ja.
Wir so, what?
Ja, genau. Nee, das war schon, ja, das Ende vom Lied war eigentlich so, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr Single. Das war so, dass er, seitdem ich in Berlin bin, hat er mich eigentlich gar nicht besucht. Also es sind ja, ich habe 2019 angefangen zu studieren. Und das Ende unserer Beziehung war Ende 22 an Weihnachten. Super. Es war aber so, dass wir im September vorher noch auf Mallorca waren und da hat er mich dann auch zu eingeladen, weil das war eine extrem schwere Phase für mich im Studium, weil die ersten 2 Jahre, muss man wissen, die sind echt krass. Also da geht es auch nur um Naturwissenschaften, eben wie Biochemie zum Beispiel und Anatomie und Chemie, Physik und sowas. Ist für mich halt, weil ich kein Abitur vorher gemacht habe, sowieso schon Vollkatastrophe. Ja, da war es dann auch schon so, denn er ist ja ungeoutet und er hat dann extra einen Flughafen ausgewählt, wo er meinte, dass wir da niemanden über den Weg laufen, der uns dann sehen könnte. Ist eigentlich schon wieder so total offensichtlich. Ja, und dann waren wir dann halt da. Und es war aber trotzdem noch relativ in seiner Nähe, sage ich mal. Also es ist jetzt nur so 2 Stunden von seinem Wohnort eigentlich entfernt gewesen.
Ach, der Abflugflughafen.
Der Abflugflughafen,
ja,
genau, ja.
Gibt es auch in Mallorca mehr.
Nee, genau. Mhm. Ja, und da war es dann halt so, dass wir relativ frühzeitig dann da waren und er wollte sich dann noch irgendwie so ein Wasser holen. Dann kam er total entsetzt wieder nach unten und weil wir schon am Gate gesessen haben. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt niemand, der viel gereist ist in meinem Leben. Also ging halt ja auch nie, nee. Wovon, wie auch.
Ja.
Und ja, dann kam er so runtergelaufen und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und dann meinte er so, ob ich nicht nochmal so tun könnte, als würden wir uns nicht kennen, weil da ist nämlich ein Kollege von ihm gerade. Und ich so, willst du mich gerade verarschen? Ja. also mir ist, ich bin auch wirklich richtig aggressiv gewesen dann. Also es ging einfach auch nicht anders. Ich war da so perplex schon wieder. Fand ich echt super frech. Dann hat er noch ernsthaft angefangen zu heulen. Ich weiß auch nicht, wer der Kollege war. Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung, ob das auch wirklich gestimmt hat, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall musste ich mich dann alleine in diese Schlange stellen. Der Witz an der Geschichte war dann auch noch, dass ich hinter mir so zwei homophobe Typen hatte, die sich dann da irgendwie drüber unterhalten haben, weil mir offensichtlich es ins Gesicht geschrieben stand, dass ich irgendwie scheinbar schwul wäre. Und dann haben sie sich über mich unterhalten. Die haben gedacht, ich merke es nicht, weil ich Kopfhörer drin hatte. Habe es natürlich mitbekommen. War dann auch super.
Was haben die gesagt?
Die meinten dann nur so, ja, guck dir den mal an, wie der schon wieder rumläuft und so richtig ekelhaft. Und haben dann so, ja, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was sie noch so.
Gott, Menschen aber, sind so beschissen.
Ja, ist echt. Ich meine, es ist halt täglich, kennt man ja.
Erlebst du es in Berlin auch noch so?
Teilweise schon. Ja, also nicht mit Wörtern, aber mit abfälligen Blicken, das teilweise schon. Das merkt man schon auch.
Ich verstehe es nicht, aber ja, ich werde es auch nie verstehen.
Also so offen, wie man über Berlin redet, finde ich es jetzt nicht unbedingt überall, aber... Ja, und dann sind wir dann halt dahin geflogen und wir hatten halt Plätze nebeneinander, was mich auch schon gewundert hat. Aber er hat dann nicht ein Wort gewechselt auf dem ganzen Flug mit mir. Der hat dann seine Kappe ins Gesicht gezogen, Kapuze drüber und sich dann da...
Oh Mann, das tut mir leid. Das muss sich furchtbar angefühlt
haben. Ja, war eine Katastrophe. Ich habe vor allem, war ich ja nicht jetzt in der Lage, da irgendwie groß mitzuarbeiten einfach auch, weil ich war einfach ja von der Situation allgemein schon überfordert, auch wegen des Flugs, weil ich es ja sowieso schon nie gemacht habe oder selten gemacht habe.
Ja, okay.
Also war jetzt nicht mein erster Flug, das nicht, ja. Aber es ist einfach so, Flughafen ist jetzt kein regelmäßiger Ort für mich so. Ja, und dann sind wir dann halt gelandet und hat er mich dann allen Ernstes am Flughafen stehen lassen eine Stunde. Ist dann erstmal sofort rausgesprintet, damit wir nicht in Verbindung gebracht werden, weil der Typ ja noch im Flieger gesessen hat. Und ich stand dann da so und dachte mir so, ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe den zigmal angerufen, ist er natürlich nicht drangegangen. Und hinterher ist er dann drangegangen, dann hat er mich dann versucht rauszulotsen. Hat dann auch irgendwann geklappt, hat aber lange, sehr lange gedauert. Das war natürlich für mich jetzt kein sehr erholsamer Urlaub, weil ich habe das schon als Ding gebraucht, irgendwo um rauszukommen, um einfach dann ein bisschen Abstand vom Studium halt zu kriegen. Das war natürlich überhaupt nicht gegeben und der hat es gar nicht verstanden. Der hat überhaupt nicht verstanden, was er in dem Moment halt mit mir gemacht hat. Und ich habe ihm das aber auch spüren lassen. Und da sind wir dann auch nach einer Woche wieder zurück. Und ich habe ihm halt gesagt, dass er noch auf jeden Fall einchecken muss wegen unserer Plätze auf dem Rückflug. Hat er dann aber erst irgendwie in der Nacht, bevor wir geflogen sind, gemacht. Also ich glaube so 3 Stunden bevor wir...
So, dass ihr nicht nebeneinander sitzen könntet. Mhm.
Ja, dann sind wir in diesen Flieger rein und der meinte so, ja, wir können eh nicht mehr nebeneinander sitzen, weil es schon zu voll ist. Witz an der Geschichte war, der halbe Flieger war leer und er saß einfach ganz hinten. Super Sache. Ja, und ab dem Moment hatte ich dann echt ein bisschen abgeschlossen. Also ich habe halt vorher schon immer gedacht, so, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe halt immer trotzdem diese extrem tiefe Hoffnung gehabt, dass er sich ändert und dass das was wird. Und ja, unnötigerweise.
Du, nötigerweise, damit du lernst, dass so Liebe garantiert nicht aussieht.
Ja, genau. Ja, aber er hat es mir halt auch nicht leichter gemacht, ne? Weil der kam mir dann selber immer wieder an und war dann total aufgelöst und ja.
Ja, aber...
Macht halt keinen Sinn.
Nein, und das hat mein volles Mitgefühl, das muss ein entsetzliches Leben für ihn sein.
Ja,
aber,
auf jeden Fall. Aber er hat es selber gewählt. Also, ja, und dann habe ich dann aber auch dann das in dem Moment beendet. Er hat mich dann, ich habe in seinem Wohnort mein Auto stehen lassen.
Bei der Rückkehr.
Bei der Rückkehr, ja, genau. Und dann hat er dann mich zu meinem Auto gefahren. Dann habe ich mir die Sachen umgeparkt, dann bin ich halt los, ohne was zu sagen. Habe denen auch gar nicht mehr Tschüss gesagt und nichts.
Hattest du ihm schon gesagt, dass du die Beziehung hiermit beendest?
Ja, kurz bevor wir zurück sind, habe ich gesagt, okay. Das macht für mich keinen Sinn.
Mhm.
Und er hat das halt gar nicht verstanden. Der hat dann auch voll angefangen zu heulen, als wir dann an dem Auto gestanden haben. Und ich bin dann einfach, also ich hatte einfach nur eine richtige Wut in mir und bin dann einfach los. Und immer, wenn ich zu Hause bin, weil ich ja keinen Kontakt zu meinen Eltern habe, bin ich dann bei meiner Oma. Also wenn ich nach Hause fahre, dann immer nur bei ihr. Und der kennt ja auch meine ganze Familie in den ganzen 10 Jahren, ist ja logisch. Und die mochten den auch eigentlich alle. Und dann war ich bei meiner Oma und die hat halt schon gemerkt, als ich wieder ankam, so, oh, da ist irgendwas im Argen. Ja, dann habe ich denen das auch erzählt und der hat dann auch versucht natürlich, ich habe ihn blockiert und dann hat er versucht, mich zu erreichen, hat er natürlich nicht hingekriegt. Und dann meiner Oma geschrieben nach 3 Tagen, wo ich denn wäre, ob es mir gut gehen würde. Und ich so, ist jetzt nicht sein Ernst, dass er das dann über dich dann halt versucht, an mich ranzukommen.
Was hat die Oma gesagt zu diesem Szenario am Flughafen?
Ja, dass sie da super schwer von enttäuscht ist und sie mir aber ja auch schon vorher gesagt hat, dass es eigentlich keinen Sinn macht, was ich die ganzen Jahre schon mitmache.
Ja.
hat sie ja auch recht.
Mütterlicherseits?
Mhm, genau.
Wie kann ihre Tochter dann so ein...
Ja, ich muss dazu sagen, meine Oma ist jetzt auch nicht die reflektierteste Person dieser Welt, also...
Das heißt, lieb zu Enkeln, nicht lieb zu eigenen Kindern auch.
Ja, würde ich sagen. Ja, doch, kann man so ausdrücken. Okay. Ja, und dann ist es aber so gewesen, dass er dann halt vorbeikommen wollte und hat sie dann gefragt, ob er vorbeikommen könnte. Und sie hat dann mich gefragt, ob ich das wollen würde. Und ich so, ich möchte da einfach keinen Kontakt jetzt mehr zu haben. Geht einfach für mich jetzt nicht. Ja, und dann war es aber so, dass er dann halt doch vorbeigekommen ist, weil er mit ihr reden wollte. Und ich wusste ja, wann er dann vorbeikommt. Und dann bin ich mit meinem Hund erstmal losgezogen und habe dann gehofft, wenn ich wiederkomme, ist er weg. Ja, war dann leider aber nicht der Fall. Die haben dann einfach da 3 Stunden gehockt. Ja, und dann kam ich halt wieder und habe gesehen, dass er noch da ist. Und dann ging bei mir halt wieder irgendwie alles an. Und dann musste ich halt, ja, habe ich halt mich wieder mit ihm unterhalten. Und dann hat das Ganze wieder seinen Weg irgendwie genommen. Ja, und dann lief das halt alles wieder ganz gut. Und den November darauf ist er dann zum ersten Mal bei mir in Berlin gewesen. Da war ich ja schon 2 Jahre dann im Studium, muss man sich auch mal irgendwie, aber ja. Da war er dann Wochenende bei mir. Und dann, ja, war dann irgendwann Weihnachten im Dezember. Und da kam er dann auch zu mir. Und da war das dann irgendwie so, dass er nach 2 Tagen meinte, so dass er das alles nicht mehr könnte. Und ich so, okay, das ist sehr interessant. Das Ding ist aber, das war immer so eine, ja, Hassliebe auch, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger. Also es war immer so ein Hin und Her. Und wir haben uns auch ständig gestritten wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, also wirklich Katastrophe. Und so war das dann auch wieder, aber man hat sich danach wieder immer zusammengeraufen. Das war ja einfach dieser Rausch, in dem man dann halt sich wieder befindet, ne, logischerweise. Ja, und dann habe ich halt gedacht, so, okay, gut, das hat jetzt für die immer irgendwie. Ne? Dann ist halt dann gefahren. Ich habe halt dann irgendwie für mich halt gesagt, so wie ich jetzt lebe, mit der Einstellung, mit der mentalen Einstellung möchte ich auch so nicht weitermachen. Dann habe ich halt irgendwie gedacht, so dass wir entweder eine Paartherapie machen oder dass ich halt für mich selber gucke, dass ich jetzt weiterkomme. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann war es auch so, dass ich dann mal ein halbes Jahr hinterhergerannt bin, weil er mir halt immer wieder auch Hoffnungen gemacht hat und immer wieder geschrieben hat und dann aber wieder eine ganze Zeit lang nicht. Und ich habe halt trotzdem versucht, immer wieder da dran zu bleiben, unnötigerweise. Bis ich dann eines Tages nach deinem halben Jahr mal ein Bild auf Instagram gesehen habe. Fun Fact dazu muss man auch noch sagen, ich durfte ihm nie auf Instagram folgen. Er hat ein privates Profil, ich durfte das aber alles nie sehen, weil er immer Angst hatte, dass Leute, die ihm folgen, dann halt sehen, dass wir irgendwie miteinander verknüpft sind oder so. Also ich weiß bis heute nicht, was er da so hochgeladen hat. Das Ding ist aber, dass ich dann ja auch von ihm ein paar Leute kannte, also nicht persönlich, aber so. Und ich habe dann halt ein Bild gesehen von einer Person, die einen bestimmten Namen hatte, wo ich dachte, das wäre seine Cousine. Und die sind nach Mallorca geflogen, das habe ich ja auch gesehen, die waren zu viert. Und dann also er mit einem anderen Mann und halt 2 Frauen. Und dann bei der einen dachte ich halt, das wäre dann die Cousine. Und dann dachte ich, das andere wäre dann halt auch eine Freundin oder sowas. Ja, wie sich dann aber herausstellte, war das dann nicht nur irgendeine Person, sondern seine Freundin, die er dieses halbe Jahr auch schon gehabt hat.
Oh.
Ja, und das Witzige ist, in dem November, diesem ersten Novemberwochenende, wo er bei mir war, ist er nach Hause gefahren und hat die genau die Woche darauf kennengelernt.
What a mess.
War schön. Ja, und da ist natürlich bei mir schon irgendwie so ein bisschen alles zerbrochen. Ich habe dann dieser Person, wo ich dachte, das wäre die Cousine, wo die noch auf Mallorca waren, geschrieben. War unnötig von mir, ich weiß das auch, so ein bisschen stalkermäßig. Aber ich habe ihr halt gesagt, so, weil ich dachte, das wäre eine Verwandte, so ob sie nicht mal mit ihm reden könnte, was denn da los ist.
Oh Gott, die war sicher überrascht.
Ja, war sie. Ja, und die hat das dann halt der Freundin erzählt. Und das war an einem Freitag, wo ich das geschrieben habe. Und am Montag hat die Freundin mir dann geschrieben, wo sie dann gerne wissen wollte, was denn los ist.
Mhm.
So. Ja, und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann habe ich mit ihr auch telefoniert.
Und hast gesagt, du, ich bin seit 10 Jahren sein Freund.
Und ich war dann, ja genau, und dann hat sie mir gesagt, so ja, wir sind jetzt seit einem halben Jahr zusammen. Ich so, ah,
wusste
cool.
Sie, dass er auch mit Männern Sex
Nein.
hatte?
Hat er eh nie erzählt. Aber er hat das genauso bei ihr gemacht, wie bei mir auch, mit diesem ganzen Lovebombing und sowas. Richtig extrem hat sie mir auch gesagt, wie das alles ist und dass es schon auch für sie eine sehr intensive Zeit war. Und in diesem halben Jahr war er mit ihr 3-mal im Urlaub, sind sie unterwegs gewesen. Und mit mir wollte er ja auch immer nie Bilder machen oder sowas. Und dann hat sie mir Bilder von ihm geschickt, mit ihm, wie sie dann zusammen unterwegs waren. Da habe ich auch noch gedacht, so, oh, ist ja interessant. Schönes Leben. Ja, und dann habe ich ihr halt so ein bisschen erzählt, so wie das alles gelaufen ist. Und hat sie mir auch so ein paar Sachen erzählt. Und die kam ja gerade frisch von Mallorca. Und er ist dann aber irgendwie kurz danach wieder in den nächsten Urlaub. Und die hatten natürlich dann richtig Stress auf Mallorca, ne? Die waren eigentlich da, weil die Freundin, die Chefin von der Freundin hat da geheiratet und die waren dann halt praktisch Gäste. Habe ich denen das halt ein bisschen versaut im Endeffekt.
Ups. A little bit of pettiness. Aber sind die noch zusammen?
Nee. Das weiß ich nicht.
Ah, ja, okay.
Ich habe da keine Ahnung von, was da Sache ist.
So oder so, gesund wäre natürlich gewesen, direkt bei der Flughafenaktion zu sagen, Sayonara, mein Freund, das war's.
Ja.
Oder viele Jahre vorher.
Ja, das war auch so, in dem Moment habe ich auch gedacht, so gehe ich jetzt, fahre ich jetzt einfach wieder nach Hause und gebe mir das gar nicht erst. Aber ich habe halt gedacht, so, ich brauche diese Auszeit gerade einfach. Ich muss irgendwas brauchen, irgendwie raus.
Ja,
ja, habe ich aber dann trotzdem leider mitgemacht.
Macht nichts.
Ist halt dann so.
Also, aber was diese ganze Beziehung natürlich gemacht hat, ist das zu verstärken, was du A, schon erlebt hast und B, sowieso über dich selber denkst.
Mhm.
Also nicht so besonders gut.
Ja.
Du sagst aber, du hast zwei gehabt, war die andere davor, oder was?
Davor.
Ja, gut, das war ja eher dann so eine Jugendgeschichte.
Genau, ja, das war auch nicht lang, war nur ein halbes Jahr. Also.
Ja. Okay, also gut, dass du ihn los bist.
Auf jeden Fall.
Hat er dir noch irgendwie Ärger gemacht, weil du die Frau angeschrieben hast?
Ja. Ein bisschen schon. Also es ist so, dass ich, er hat mir ja dann während des halben Jahres auch immer noch wieder so Pakete geschickt mit irgendwelchen Sachen, also so Spruchtafeln und also meine Weihnachtsgeschenke, die er mir damals nicht gegeben hat, hat er mir dann noch geschickt. Dann hat er mir einen 13-seitigen Brief geschickt. Habe ich auch nur gedacht, so okay, gut, interessant, was da jetzt drin steht. Hat aber im Endeffekt ja auch nichts mehr weitergebracht. Und das Ding war dann halt auch, dass er mich halt bei ihr super schlecht gemacht hat. Ich hatte ja eigentlich ein ganz gutes, also Verhältnis will ich jetzt nicht sagen zu ihr, aber wir haben uns halt irgendwie einfach ausgetauscht und ich dachte irgendwie, sie wäre schon ganz nett. Aber als ich dann, als sie dann gesagt hat, dass sie mit ihm nochmal gerne darüber reden möchte, kurz bevor er dann nochmal in diesen nächsten Urlaub geflogen ist, hat sie mir dann an dem gleichen Abend noch super aggressive Sprachnachrichten zurückgeschickt, wo ich mir gedacht habe, so was ist mit ihr auf einmal los? Hat sie mich übelst runtergemacht, total beleidigt, was ich denn für ein Stalker wäre, dass ich das unbedingt sein lassen sollte und mir, dass ich doch mein eigenes Leben leben soll und solche Sachen. Und also ich habe mich wirklich, das war wirklich nicht mehr feierlich. Da habe ich dann auch nur gedacht, so okay, cool, was hat er ihr jetzt erzählt, bitte? Sehr interessant. Aber ist mir auch im Endeffekt ja dann egal gewesen. Und ich habe danach auch nie wieder Kontakt dann zu dem gehabt. Er hat es aber versucht. Er hat mich noch ganz oft angerufen, habe ich aber dann immer alles ignoriert. Also da, ich habe bis heute auch keinen weiteren Kontakt zu dem aufgebaut und das will ich auch nicht mehr. Also das macht für mich ja keinen Sinn. Im Endeffekt war es aber für mich ganz gut, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich dann nämlich angefangen habe, mich mehr mit mir selber zu beschäftigen. Ich muss auch dann zu dem Zeitpunkt, wo das so auseinandergebrochen ist und ich ja dann mitten im Studium auch noch war und Prüfungen, wir haben ja immer Prüfungen ohne Ende, war das nicht ganz so einfach und ich hatte dann auch eine Zeit, wo ich da echt suizidal unterwegs war, habe mich dann auch selber eingewiesen. Da war ich aber dann allerdings nicht so lange, weil ich da in der Klinik keine Psychotherapie kriegen sollte. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, deswegen habe ich mich dann wieder selber entlassen. Ich hatte aber vorher mich schon in einem Zentrum gemeldet, wo Psychotherapeuten ausgebildet werden, weil man dann schnell einen Platz bekommt und war auch vorher schon bei so psychotherapeutischen Sprechstunden, die mich da weitergeleitet hat und war da schon auf der Warteliste und habe dann mir da Bescheid gesagt, dass ich einfach jetzt in der Klinik war und dann habe ich schneller einen Platz bekommen. Hat dann, glaube ich, nur noch, ich glaube, 2-3 Monate gedauert und dann habe ich dann meinen aktuellen Platz bekommen halt auch. Und im Endeffekt war es dann halt wirklich gut, dass ich dann halt so schnell da noch einen Platz gekriegt habe. Ich bin auch recht zufrieden damit. Aber ich bin halt trotzdem immer ja noch nicht da, wo ich halt gerne hin möchte.
Wie lange machst du die Therapie?
Es ist jetzt, müssen jetzt anderthalb Jahre knapp sein.
Das
oder zwei. Ja.
Schon eine ganze Kindheit und Jugend aufarbeiten.
Ja, ist schon. Ich finde es halt auch immer so schade, dass man oftmals so wieder Rückschritte macht. Und dann merkt so, in welche Richtung geht das gerade wieder. Aber gut, geht dann auch weiter. Klar, ist ja logisch. Aber es ist ja trotzdem schwierig, wenn man weiß so, das wollte ich eigentlich jetzt alles nicht mehr machen. Und dann tritt man trotzdem wieder rein. Das ist so.
Aber im Rückschritt merkst du natürlich auch, also oder anders gesagt, Rückschritte dienen dazu, dass du wieder spürst, was der falsche Weg wäre.
Mhm.
Insofern ist es einfach nur eine Rückversicherung, damit du weißt, ach, da muss ich lang.
Mhm.
Also Rückschritte sind total zu begrüßen, finde ich. Weil sonst geraten die Leute schnell in so ein High und sagen, hey, ich habe alles gelöst, juhu. Mhm. Ohne das richtig aufzulösen. Weißt du, es passiert ja oft, dass du, wenn du aus so einer Krise oder in einer Krise bist, dann gehst du zum Therapeuten, hast plötzlich wieder das Gefühl, alles im Griff zu haben, ohne jeweils das Thema angefasst zu haben.
Ja.
So, dafür sind Rückschritte da.
Mhm.
darum sollte, weil du sagst, eingangs dein Datingleben sollte Thema sein, eigentlich sollte eher das Thema sein, dein Nicht-Datingleben, weil du gar keine Zeit dafür hast, haben solltest jetzt gerade.
Stimmt auch, eigentlich.
Dating würde dich ablenken.
Mhm.
So, und dann wärst du wieder in der Situation, dass du überlegen würdest, warum werde ich nicht geliebt von dieser Person? Deine Mutter hat dir die Spiegel weggenommen, du musst sie dir unbedingt aufhängen, sinnbildlich. Und nicht nach anderen Fragen, sondern nach dir selber. Warum liebe ich mich nicht? In Situationen, wo du merkst, und du merkst es ja schon, dass du dich selbst nicht wertschätzt. Zum Beispiel, das ist natürlich im beruflichen Kontext viel einfacher, weil da sind die Emotionen nicht so nah unter der Oberfläche. Wenn du, keine Ahnung, du operierst da rum an einem Hund, die Hoffnung ist nahezu verloren und du erwischt aber genau das eine Gefäß, was noch abgezwackt werden muss, bevor, was weiß ich, ja?
Ja.
Operation ist zu Ende, alle weinen vor Glück, Hund lebt noch 5 Jahre weiter.
Mhm.
So. Die sagen, danke Dr. Kevin, dass sie, fände ich übrigens schön, Dr. Kevin, dass sie den Hund gerettet haben und ich bin ihnen so dankbar und so weiter. Und du sagst, ach, nee, das war doch nichts, hätte jeder andere auch geschafft.
Ja.
In solchen Momenten ist dir ja schon bewusst, was du tust.
Mhm.
Genau dann steigst du in dein Gefühl ein und versuchst zu erkunden, wo sitzt dieses, ach, es hätte jeder geschafft. Ne?
Mhm.
Weil natürlich ist die Sehnsucht nach Anerkennung bei uns allen, aber bei Kindern wie dir riesig.
Mhm.
Du möchtest dich eigentlich darin suhlen. Eigentlich möchtest du sagen, ja, ich weiß, ich bin der Größte gewesen in diesem Moment.
Mhm.
Es war ultra schwierig, die Blutung war enorm, aber ich habe es geschafft, obwohl ich gar nichts gesehen habe. Anzuerkennen, dass du dieses Bedürfnis hast und es gerade in dem Moment wegdrückst, hilft dir enorm weiter.
Mhm.
Nehmen wir an, du lernst im Supermarkt irgendeinen Typen kennen. Unwahrscheinlich. Nehmen wir an, auf der Straße spricht dich jemand an und sagt, geiler Fit.
Es passiert schon tatsächlich.
So.
Ja.
Dein erster Impuls wird wahrscheinlich zu sagen, was, wie, ich? Ich habe was Schönes an? Oder warum will der mich hauen? Will der mein Geld? Warum spricht er mich an?
Mhm.
Da auch reinfühlen und sagen, ach, natürlich spricht er mich an. Also, musst du ein bisschen umdrehen, ja? Sinngemäß. Dass es etwas Logisches ist, dass dich jemand anspricht, musst du erfühlen. Warum sollte man dich auch nicht ansprechen?
Weiß ich nicht.
Eben.
Ja.
Warum sollte jemand anderen nicht ansprechen? Es gibt eigentlich keinen Grund, rein Herzens natürlich, ja, nicht um rumzuprollen oder die Uhr zu mopsen. Aber wir gehen immer davon aus, ich habe es nicht verdient. Aber jeder hat es verdient, angesprochen und gut gefunden zu werden. Fühl rein, was passiert in deinem Körper in solchen Situationen, in jeder dieser Situationen. Nach einer Weile passiert es von selber.
Mhm.
Glaub mir. Es funktioniert. Du musst nur, du darfst diesen Moment des Fühlens nicht unterbrechen, sondern musst sagen, nehmen wir an, hey, du hast aber, was sagen die zu dir, wenn die dich ansprechen?
Boah, keine Ahnung.
Irgendwas?
Ich blende das halt auch immer direkt aus, weil die Mauer sofort...
Ja, genau, hochgeht.
Ja.
Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal von meinem Teenager aus, fresher fit.
Mhm.
Ja. So sagt man das heute,
habe
ich festgestellt. Ich habe übrigens nie einen freshen Fit an. Also bei mir ist maximal, naja, aus seiner Sicht.
Ach so.
Ja, okay. Jedenfalls fresher Fit. Und du merkst, ja, Mauer geht hoch. Sag, um dir Zeit zu verschaffen, gib mir 20 Sekunden, fühl rein. Was passiert? Die Steinchen stapeln sich. Du musst sie da nicht einreißen in dem Moment. Du musst nur merken, dass es passiert. That's it. Und dann kannst du sagen, sorry, danke. Ich weiß, die Hose habe ich aus was weiß ich.
Mhm.
Ja? Und dann guckst du erwartungslos, was passiert.
Mhm.
Vielleicht möchte dir jemand einfach nur was Nettes sagen. Vielleicht möchte dich jemand kennenlernen, was du verdient hast.
Mhm.
Du bist ein Mensch, der es wert ist, entdeckt zu werden.
Das ist eigentlich nicht so einfach.
Also ich weiß, darum musst du kleinschrittig werden.
Ja, das Problem ist aber auch, dass ich so, also wenn mich jetzt so Männer ansprechen, letztes Jahr ist es zum Beispiel so gewesen, da habe ich an mich jemand angesprochen auf dem CSD hier in Berlin, bin ich alleine hingegangen, mache ich mittlerweile auch sehr viele Sachen. Also ich mache fast alles alleine momentan, weil ich früher einfach nie rausgegangen bin und mittlerweile schaffe ich das auch, einfach viele Dinge für mich alleine zu machen. Bin ich auch sehr stolz drauf, das mittlerweile so gepackt zu haben. Ja, jedenfalls hatte mich dieser Mensch da angesprochen und egal, ob es er ist oder ob es andere sind, ich weiß, ich merke einfach, dass ich direkt in so einen coolen Modus verfalle und immer so eine Härte dann ausstrahle, was ich eigentlich gar nicht nötig habe, aber das passiert dann halt einfach und ich muss dann eben möglichst cool rüberkommen.
Aber genau das ist auch so eine Situation. Nicht, ja, merke, dass du es tust und guck, wie sich's anfühlt. Entschuldige, weiter.
Ja, und dann war es halt aber das Problem, dass dieserjenige halt gerade auf Drogen war, was ich aber nicht wusste. Und das sind halt dann so Sachen, da nehme ich halt sehr Abstand von eigentlich.
Ja,
das ist also, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich nehme sonst keine Drogen. Also das ist halt auch schon in unserer Szene, sag ich mal, super.
Leider weit verbreitet, ja.
Ja.
Und das verblendet halt auch die Wahrnehmung.
Ja.
Ne? Und ganz sicher ist der massive Drogenkonsum, egal ob Keta oder Emma oder wie das alles inzwischen heißt, sorgt natürlich dafür, dass Begegnungen oberflächlicher werden, weil echte Connection da nicht möglich ist auf Drogen.
Ja, ist ja auch ganz oft so. Ich meine, wenn die Leute mitkriegen, dass ich Tierarzt werde, ist die erste Frage so, kommst du an Keta? So.
Ja.
Komm ich, ja, aber nicht für die Zwecke, für die die Person es denkt. Dann.
Genau. Ja.
Ja. Ja, das sind halt so Sachen, da nehme ich echt weit Abstand von. Das ist halt dann, das macht es einfach super schwierig, dann irgendwie auf jemanden zu treffen, beziehungsweise wo trifft man dann halt Leute, die halt
also,
anders sind.
Ich habe das Gefühl, in Berlin haben viele homosexuelle Jungs das Gefühl, Homosexualität, Berlin-Style wäre, die ganze Zeit im Club rumzuhängen und sich mit Drogen voll zu ballern. Ja. Ich kenne 12 Trillionen andere Jungs. Ja.
Ich nicht.
Ja, eben. Darum bist du vielleicht in den falschen Gegenden rum.
Ja.
Ich würde jetzt auch nicht immer ins Sisyphos gehen.
Nee, ich gehe gar nicht feiern.
Oder so. Ja, okay, gut. Also. Aber CSD, dass sie da viele Druffis unterwegs sind, ist ja klar.
Ja,
so.
Klar.
Ich war letztes Jahr auf dem CSD und der Wagen hinter mir, da war nämlich ein Freund von mir drauf, da sind ganz viele einfach rausgeflogen, weil die so drauf waren, die waren völlig außer Kontrolle.
Ja, das ist echt krass, ja.
Aber so, wo lernst du Menschen kennen? Dort, wo Menschen sind.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie verbreitet Homosexualität in der Veterinärmedizin ist. Ich nehme mal an, mittelmäßig, aber vielleicht mehr als unter Ingenieuren.
Ja, wahrscheinlich.
Insofern, es gibt so Peergroups, die sich treffen. Ich würde einfach, weil das gilt ja für Heteros auch, mich dorthin begeben, wo Menschen sind, die ähnliche Werte in sich tragen wie du. Und dort wirst du irgendwann jemanden treffen, der genau gut für dich ist.
Mhm.
Aber vorher musst du halt die Arbeit an dir machen.
Mhm.
Und das kann keiner von außen erledigen.
Ja.
Weil du rutscht von dir weg, sobald du in Beziehung bist.
Mhm.
Von dem, was zu tun ist, weil du dann wieder nur darauf aus bist, wie kann ich mich so liebenswert machen, dass jemand bei mir bleibt, ohne darauf zu achten, ob der Typ überhaupt passend ist und deiner Liebe würdig.
Ja, das ist schon, also meine Therapeutin sagt immer, dass es eigentlich für mich sinnvoller wäre, jemanden zu haben, jetzt einen neuen Partner, weil sich dann viele Dinge lösen würden.
Ich würde das genaue Gegenteil sagen.
Ja, ich weiß es halt auch nicht.
Warum sagt, also was meint sie damit? Was würde sich da lösen?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
Weil das Ursprungsproblem hat nichts mit Partnern zu tun, sondern mit deinem mangelhaften Selbstwert. Und der löst sich nicht durch einen Partner. Es wird eher schwieriger, mit sich selbst in Kontakt zu kommen in einer Partnerschaft.
Ja.
Darum rutschen ganz viele, die so unentdeckte Essstörungen zum Beispiel haben oder so, in Partnerschaften viel leichter da rein als oder von sich weg, als wenn sie alleine sind.
Ja, das ist. Ich finde es halt super schwierig, weil es halt ja auch so viele Jahre einfach so reingehämmert ist. Das so halt wieder umzumodeln, ist schon echt.
Wir sind ja nicht hier, weil es einfach ist.
Ist richtig, ja, das stimmt.
Und ich meine, du bist mit 17 alleine, na gut, mit Omas Unterstützung so ein bisschen losgestiefelt, hast dir alles selber finanziert. Du hast neben dem Studium noch gearbeitet.
Mhm.
Es gibt doch nichts, was dich noch irgendwie umhauen könnte. Was soll dir denn noch passieren? Also außer jetzt so blöde Schicksalsschläge.
Ja.
Aber ich meine jetzt mal lebensmanagementmäßig. Was soll dir passieren? Du hast alles schon durch.
Ja, das sehe ich halt nicht.
Ja, ich weiß. Aber es kommt ja bald.
Das ist halt auch so ein Ding. Ich bin halt super ungeduldig. Ja. Also ich will halt immer alles direkt haben oder halt gar nicht. Aber ich habe halt so, für mich ist nicht der Weg das Ziel, sondern entweder direkt Ziel oder halt nix. Mhm. Das halt, macht es halt nicht so einfach.
Nee, es tut mir auch leid, dir das sagen zu müssen, aber der Weg ist das.
Ja.
Ja, weil das Ziel sich ja auch immer wieder verschiebt.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie den Goldtopf am Ende des Regenbogens zu suchen.
Mhm.
So. Und das ist der Sinn von dem Ganzen. Und halt besser zu werden, als man vorher war.
Mhm.
Und nicht im Leistungssinne, sondern emotional.
Ja.
Und die Art, wie du das schaffst, ist, indem du dich selbst wahrnimmst.
Mhm.
Und dagegen musst du aufhören, dich zu wehren.
Ja, das stimmt, das merke ich. Das ist immer irgendwie so das Unterbewusste einfach da komplett gegenschießt die ganze Zeit. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine richtig gute Phase eigentlich. Und ich habe zwischendurch auch immer so ein bisschen Therapieunterbrechung, weil ich wegen des Studiums bin jetzt im praktischen Jahr. Und da hat das einfach nicht immer gepasst. Also erstmal ging nicht immer online, weil ich dann halt keine Zeit hatte. Und in Berlin war ich ja dann eh nicht. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, so, oh, das ist jetzt gerade nicht so gut hier. Und da habe ich jetzt auch wieder, jetzt haben wir auch gerade wieder ein bisschen Pause dazwischen. Aber das ist immer, wenn ich dann halt gerade keine Therapiestunden habe, merke ich halt schon, dass das dann wieder stärker wird, dass ich dann da wieder in so einen Modus komme, wo dann halt das Unterbewusstsein wieder komplett dagegen haut und sagt so, nee, also alles, was damals war, ist richtig und das, ja.
Aber du merkst es. Immer.
Ja, ich merke das. Das
ja.
ist schon.
So.
Ne, ja.
Lass es uns doch kleinteilig machen.
Mhm.
Ein Tagesordnungspunkt ab jetzt. Nur einer. Ist in einer für dich irgendwie anfassenden Situation, egal aus welchem Themenbereich, einmal am Tag reinfühlen, wo du das Gefühl sitzt und was es mit dir macht. That's it. Nur einmal.
Mhm.
Und das machst du mal 4 Wochen und dann schreibst du mir.
Okay.
Und dann gebe ich dir noch eine Aufgabe.
Ja. Super.
Wirklich nur einmal. Das dauert nicht lang.
Ja.
Glaub mir. Nur, dass du so ein bisschen weicher wirst da.
Ja, es wäre schön.
Und du bist ja hier mit einem Stapel Karteikarten gekommen.
Ja, die ich jetzt nicht gebraucht habe, aber hatten wir ja gesagt.
Ja.
Naja.
Nimm dir so eine Karteikarte und schreib dir das als tägliches To-Do.
Mhm.
Nur einen Punkt. Das dauert 90 Sekunden.
Ja, die habe ich.
Genau. Das kannst du auch machen, während du auf dem Klo sitzt oder in der Dusche stehst. Oder obwohl Dusche lenkt vielleicht ein bisschen ab. Aber wenn du in der Bahn sitzt, irgendwas, ja? Jemand hat dich angerumpelt.
Mhm.
Was kommt hoch?
Mhm.
Niemand sieht mich, ich bin wertlos, Angst, was auch immer. Es geht nur darum, dass du es übst.
Mhm.
Foto drauf?
Foto drauf. Danke. Ja, das machen wir. Das krieg ich hin.
Gut. Heute ist Mitte Juni. Mitte, Ende Juli schreibst du mir.
Ja, da bin ich wahrscheinlich gerade ein bisschen beschäftigt.
Dann,
aber ich schreibe dann trotzdem. Ja, Juli, August habe ich leider viel zu tun mit der Uni.
Mit der Prüfung. Okay, gut. Ja. Aber auch in Prüfungstagen umso wichtiger, wenn das Gefühl kommt und du merkst es ja, da bist du schon viel weiter als viele andere. Ich bin Versager, ich krieg sowieso nicht hin, nie liebt mich jemand und so weiter, was da so kommt. Einmal am Tag.
Mhm.
Ja?
Mache ich.
Weil so integrierst du Gefühl und Reflexion in dir. Und dann kannst du heilen. Stück für Stück.
Ja, das möchte ich ja auch gerne.
Und wenn dein Ex dir immer so komische Täfelchen geschickt hat, ich kann dir auch eins schreiben. Da steht drauf, der Weg ist das Ziel.
Oh ja, super.
Kannst du in die Küche kleben.
Er hat das ja nicht mal selber gemacht. Er hat es einfach auf Amazon bestellt.
Herrlich.
Ja.
Klingt wie ein super Typ.
Mhm.
Ja, also sehr beziehungsgeeignet.
Auf jeden Fall nicht.
In diesem Sinne, der Weg ist das Ziel und hier wohnt das Glück oder was steht da? Live, love, love.
Ja, genau. Ja.
Sag mal einen Spruch, den erinnerst du dich noch?
Ich glaube, der eine Spruch auf der einen Tafel war nur, du bist meine kleine heile Welt oder sowas.
Alter Schwede.
Okay. Mhm. Ich frage mich nur, wo die Welt heile war, aber.
Ja, aber gut.
Gut, zumindest, ja.
Herrlich.
Ja.
In diesem Sinne, danke, dass du da warst.
Danke für deine Zeit.
Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. Das ist am leichtesten. Macht es wie Kevin. Achtet auf die Stories. Viel Spaß beim Hören aller weiteren Folgen. Ach so, nicht vergessen. Ich bin auf Tour. Freue mich auf euch. Tschüss. Ja.